Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. Dies ist die dritte und gleichzeitig letzte Folge unserer dreiteiligen Podcast-Serie, die sich mit der Neuproduktion von Pascal du Sapins Passion beschäftigt. Die Premiere und zugleich österreichische Erstaufführung findet am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, im Wiener Mut im 2. Wiener Gemeindebezirk statt. Nachdem uns bereits Intendant und musikalischer Leiter Walter Kubera, Regisseurin Ursula Horner sowie unser Solistenpaar Melis Demirey und Wolfgang Resch alias Lay und Louis Rede und Antwort standen, freuen wir uns in dieser Folge auf Eindrücke des Bühnenbildners Norbert Knehl und der Kostümbildnerin Melanie Jane Frost. Beide leisten mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag dazu, Ursula Horners Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes in Szene zu setzen. Aber Sie werden auch nochmals Maestro Walter Kubera hören, sowie, last but not least, Pascal du Sapin selbst, der uns Informationen zur Entstehung und zur Idee seines Werkes geben wird. Eine Opernproduktion war schon immer das Verschmelzen verschiedener Kunstformen, ein wahres Gesamtkunstwerk. Dieser Begriff wird oft mit Richard Wagner in Verbindung gebracht, obwohl das Konzept auch schon vor ihm existierte. Wagner hat es lediglich auf den Punkt gebracht und ihm eine neue Bedeutung verliehen. Auch heute gilt, eine Inszenierung lebt davon, dass unterschiedliche künstlerische Disziplinen und Gewerke auf harmonische Weise ineinandergreifen. Die Regie gibt die emotionale und inhaltliche Richtung vor, während das Bühnenbild den Raum schafft, in dem diese Vision Form annimmt. Die Kostüme wiederum verleihen den Charakteren oft ihre Tiefe, greifen aber auch oft andere Ebenen wie Zeit oder gesellschaftlichen Kontext auf. Damit diese Elemente nicht nebeneinander herlaufen, ist eine enge Zusammenarbeit des Leading-Teams unerlässlich, um kreative Synergien zu erzeugen und das Werk als Ganzes erstrahlen zu lassen. In dieser Produktion zeichnet Norbert Knehl, der langjährige Lichtdesigner und technische Leiter der Neuen Oper Wien, erstmals für das Bühnenbild verantwortlich. Seit den 1990er Jahren ist er als freiberuflicher Lichtdesigner in den Bereichen Theater, Oper, Architektur und Ausstellungen tätig. Seine Expertise in der Lichtgestaltung ist nicht nur in zahlreichen Produktionen gefragt, sondern auch in der Lehre. Er gibt regelmäßig Workshops an der Technischen Universität und der Fachhochschule Joanneum in Graz. Mit beeindruckenden Arbeiten für die Wiener Festwochen, das Opernfestival Kloster Neuburg, die Bregenzer Festspiele und die Wiener Kammeroper konnte er sich als Lichtdesigner einen Namen machen. 2008 entwarf er das Licht für Stravinskys The Rake's Progress an der Opera Nancy und 2012 für Offenbachs Le Comte d'Hoffmann am Theater an der Wien. Sein starkes Interesse an der Verbindung von Technik und Kreativität führte 2023 zu seiner ersten Bühnenraumkonzeption für Puccinis La Bohème am Landestheater Bozen. Aktuell übernimmt er die technische Leitung im Bereich der bildenden Kunst bei der Tangente St. Pölten. Mit seinem Debüt als Bühnenbildner für Pascal du Sapins Passion zeigt sich erneut, wie sehr seine gestalterische Erfahrung als Lichtdesigner zu seiner Raumgestaltung beiträgt.
Ja, meine Arbeit als Lichtdesigner beeinflusst ganz sicher meine Arbeit als Bühnenbildner, weil am Ende geht es immer um Atmosphäre auf der Bühne und Licht ist einfach ein wahnsinnig großer Bestandteil der atmosphärischen Wirkung einer Oper und im Grunde genommen der Vorteil im Sinne eines gestalterischen Ansatzes ist sicher der, dass ich gerade was Beleuchtungsmöglichkeiten und dadurch wiederum atmosphärische Lösungen zu finden, dass das mir sicher sehr hilft in der Entwicklung von einem Bühnenbild.
Das Zusammenspiel zwischen Regie und Bühne ist in einer Opernproduktion immanent wichtig. Besonders dann, wenn die Regie eine Neuinterpretation des Stückes vorlegt, wie es Ursula Horner bei du Sapins Passion tut. Ihre Neugestaltung der Handlung prägt nicht nur die Darstellungen auf der Bühne, sondern auch die visuelle Gestaltung des gesamten Bühnenraums. Die Herausforderung liegt darin, diese Ideen in ein Bühnenbild zu übersetzen, das die künstlerische Vision trägt und verstärkt. Besonders spannend dabei ist, wie diese kreative Zusammenarbeit neue Impulse freisetzt und ein Bühnenkonzept entstehen lässt, das den Kern der Inszenierung visuell zum Leben erweckt.
Ja, die Idee, das Stück komplett neu zu interpretieren und umzusetzen, war eigentlich etwas, was sehr hilfreich war, da wir uns in einer sehr abstrakten Welt befinden und durch diese Definition und ihre Interpretation wurde für mich das auch eigentlich erst wesentlich greifbarer um überhaupt irgendeinen Ansatz zu finden, ein Bühnenbild zu gestalten, einen Raum zu gestalten. Die Abstraktion bei dieser Oper, was den Raum betrifft, war schon ein sehr großes Thema. Der Regisseurin Uschi Horner und mir, uns beiden, war es eigentlich wichtig, dass trotzdem etwas auf der Bühne zu sehen ist, das nicht vollkommen abstrakt ist, sondern in irgendeiner Form nachvollziehbar ist. Dadurch entstand dieser verdrehte Raum, man könnte sagen, es ist ein verdrehter Raum, wo ich in eine Ecke hineinsehe und diese Ecke eigentlich auch in irgendeiner Form ein Abschluss ist, ein nicht entfliehen können. Und die Idee des Raums ist auch gleichzeitig, hat Bezug auf die Doppeldeutigkeit des Begriffs Passion, wo wir einerseits die Leidenschaft haben, auf der anderen Seite haben wir aber das kreuzwegartige Leiden dieser zwei Personen. Und deshalb hat es eine gewisse Doppeldeutigkeit des Raums. Einerseits ist es ein sakraler Raum, der sehr starke vertikale Elemente hat. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich eine Art Gefängnis, wo es eigentlich keinen Kommen gibt. Es gibt auch keinen dahinterliegenden Bereich, wo die Personen hingehen könnten. Um bei diesem Bühnenbild eine gewisse atmosphärische und gestalterische, für die Inszenierung gestalterische Möglichkeiten auch zu geben, hat dieser Raum diese überhohen, schmalen Türen und Öffnungen, wobei aber diese Öffnungen eben entweder komplett geschlossen sind bis hin zu einer offenen Stellung, wo plötzlich dieser Eckraum durchlässig wird. Am Ende des Tages ist sicherlich auch ein Aspekt, etwas emotional, ist kein emotionaler Raum. Deshalb hat er auch die Applikationen und diese Applikationen sind eigentlich eine Art, würde ich es mal nennen, maschinelle Komponente. Es gibt keine Rundungen, es ist ein harter Raum und auch ein sehr hoher Raum. Das war jetzt letztlich unser Ergebnis aus doch einer längeren Diskussion, wie und welcher Ort überhaupt denkbar wäre für dieses Stück.
Ein weiterer visueller Aspekt, der das Bühnengeschehen stark prägt, ist das Kostümbild. Kostüme sind weit mehr als nur Kleidung. Sie tragen dazu bei, Charaktere zu definieren, Stimmungen zu erzeugen und das Publikum in die Inszenierung eintauchen zu lassen. Im Fall von Passion spielen die Kostüme eine entscheidende Rolle, um die emotionale und auch psychologische Entwicklung der Figuren zu unterstreichen. Bei Passion zeichnet die in Berlin geborene Melanie Jane Frost für das Kostümbild verantwortlich. Sie absolvierte ihr Studium in Hamburg und konnte sich mittlerweile als Kostümbildnerin für Ballett und zeitgenössischen Tanz etablieren. 2010 entwarf sie das Kostüm für Xenia Wiest preisgekröntes Stück »To be continued«, woraufhin eine intensive Zusammenarbeit entstand, unter anderem am Staatsballett Berlin und an der Opera Nationale de Bordeaux. In der Saison 21/22 gestaltete sie mehrere Kostümbilder für das Ballett X Schwerin. Als Wahlwienerin begann sie 2012 eine Zusammenarbeit mit Andrei Kajdanowski, die 2020 zum ersten gemeinsamen Kostümbild führte. Pascal du Sapin's Passion markiert nun ihre erste Arbeit für die Oper und ihr Debüt bei der Neuen Oper Wien. Natürlich drängte sich die Frage auf, ob sich die Arbeit in der Oper sehr von derjenigen im Ballett unterscheidet.
Grundsätzlich wäre die Arbeit ganz sicher anders. In dem Fall ist es allerdings so, dass sie Ursula Horner von Anfang an eine sehr körperlich-tänzerische Regie geplant hat und ich mich gar nicht so sehr aus meinem üblichen Feld bewegen musste und vieles in dem Fall auch gegriffen hat für Opernkostüme.
In den vorangegangenen Podcast-Folgen war immer wieder Thema, dass das Libretto von Passion ohne konkrete Zeit- und Ortsangaben auskommt. Das stimmt auch. Doch es gibt durchaus historische Bezüge. In der ersten Folge wurde kurz erwähnt, dass der Kompositionsauftrag aus Aix-en-Provence an Pascal du Sapin beinhaltete, sich mit Monteverdi auseinanderzusetzen. Das tat der Komponist auch im Libretto durch den Verweis auf Orpheus und Eurydike. Aber vor allem in der Musik versetzt uns du Sapin in eine ferne und zugleich sehr nahe Barockwelt. Diese klanglichen Reminiszenzen schaffen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und verleihen dem Werk an sich eine gewisse Zeitlosigkeit. Und auch für Ursula Horner war der Barockaspekt nicht gänzlich obsolet, wobei er sich nicht konkret in der Handlung widerspiegelt. Aber da Oper immer ein Zusammenwirken der Gewerke ist, trägt das Kostüm hier wesentlich zur Unterstützung des barocken Effekts in der Musik bei.
Das war in dem Fall wieder eine enge Zusammenarbeit mit Ursula Horner, die den Monteverdi-Aspekt der Oper aufgreifen wollte. Insofern hatten wir einen historischen Aspekt. Und gleichzeitig wollten wir das Ganze zeitlos lassen. Und wir haben einzelne Elemente aus der frühbarocken und barocken Oper übernommen und haben sie mit abstrakten oder anderen Materialien dann versucht, moderner oder zeitloser umzusetzen. Unterscheiden sich insofern, dass Lay und Louis erstmal ganz speziell ein männliches und ein weibliches Kostüm sind, auch sehr erkennbar, keine verschwimmenden Grenzen, keine Genderneutralität. Es ist ganz klar ein Damenkostüm und ein Herrenkostüm und Lee Altry, die von der Regie her als Alter Egos oder die Schattenseiten von Louis dargestellt werden sollten, eine reduzierte und eben dunklere Form seines Kostüms sind.
Die Kostüme in Passion übernehmen eine besondere Funktion. Sie dienen nicht nur als Bekleidung des Ensembles, sondern besonders ein Kostüm fungiert als einziges Requisit auf der Bühne. Das ist ein spannender Ansatz, der auch historische Bezüge aufgreift. Besonders im Barock hatten Kostüme oft eine symbolische Funktion und waren eng mit der Handlung verknüpft. Melanie Jane Frost überträgt diese Doppelrolle des Kostüms in der Inszenierung und musste bereits bei der Planung diese Mehrfachfunktion berücksichtigen.
Schwierig zu planen war es nicht. Es ist dann eher schwierig in der Herstellung, weil man bestimmten Dingen früher dran sein muss, weil sie für die Proben gebraucht werden, bevor man im Kostüm probt. Und man muss daher einige konzeptionelle Dinge sehr viel früher wissen, als man sie im Kostüm sonst wissen müsste. Es war ansonsten eigentlich eher eine einfachere Geschichte, weil alles in einer Hand und in einem Design bleiben konnte, was Kleinteile und Kostümteile betraf und der Raum, als Bühnenbild ganz anders und eigen sein konnte und sein bleiben durfte.
Um das noch etwas konkreter auszuführen, Louis' Machtposition wird durch das Kostüm, das als Requisit fungiert, auf eindringliche Weise dargestellt. Er entkleidet Lay nicht nur sukzessive, sondern er bemächtigt sich auch ihrer Kleidung. Dieser symbolische Akt geht weit über das bloße Ausziehen hinaus. Lay verliert dadurch nicht nur ihre Autonomie, sondern Stück für Stück auch ihre Würde. Louis' Handlung steht hier für eine tiefere Form der Unterdrückung, getrieben von dem Wunsch, Lay vollständig zu besitzen. Ihre Kleidung wird dadurch zum Sinnbild für den Verlust ihrer Freiheit und Identität. Diese visuelle Umsetzung der Machtverhältnisse bringt die psychologische Gewalt der Beziehung auf subtile, aber zugleich erschütternde Weise auf die Bühne. Um die Wirkung dieser intensiven Momente noch besser zu verstehen, sollten wir einen Blick auf die Musik werfen. Denn gerade du Sapins Musik verleiht erst der Regie von Ursula Horner die emotionale Tiefe und den Ausdrucksraum, in dem diese Dynamiken wirken können. Die subtilen Schichten des Klangs stehen auch für Louis' innere Zerrissenheit, aber auch für die potenzielle und dann tatsächlich stattfindende Eskalation der Gewalt. Trotz oftmals gemäßigter Töne ist es die Musik, die uns das Ausmaß von Lays Unterdrückung spüren lässt. Die Musik setzt sozusagen dort an, wo Worte allein nicht ausreichen. Dazu hören wir nun Maestro Walter Kobera der uns einen tieferen Einblick in das Zusammenspiel von Musik und Inszenierung gibt.
Das, was dieser Preis Musik auszeichnet, ist eine sehr genaue, feinfühlige und feingliedrige Partitur. Auch in den Singstimmen, wenn man sie genau betrachtet, genau befolgt, was er schreibt, dann sind das eine derartig reichhaltige Palette von Seelenzuständen, die da drinnen vorkommen. Also im Konkreten, wenn man den Notentext sie hernimmt, auf kurzen Zeitzonen hat er derartig genaue, pointierte, dynamische Anweisungen in dieser Partitur, das von Pianissimo zum Mezzoforte geht, wo ein und dieselbe, scheinbar ein und dieselbe musikalische Figur wiederholt wird, allerdings in einer ganz anderen, sehr abwechslungsreichen Dynamisierung. Mit Crescendi oder mit Akzente, mit Atemzeichen, die es schon vorgibt. Und diese sind wahnsinnig wichtig, diese Atemzeichen, die auch eine Emotion beflügeln. Und dadurch ist die emotionale Ebene von dieser Oper und von diesen Singstimmen ziemlich ausgeprägt. Auch wenn er bis auf ganz wenige Ausnahmen nur eine Palette hat bis zum Forte. Das Vokalensemble hat etliche Male ein Fortissimo. Allerdings die beiden Solostimmen, da kommt er in diesem Bereich zwischen Pianissimo und Forte, meistens aber zwischen Pianissimo und Mezzoforte, kommt er direkt aus. Allerdings, das heißt nicht, dass alles uniform wird. Und das ist eigentlich, glaube ich, die große Herausforderung von dieser Musik, dieser Art von Musik, dass das nicht sich in einen beliebigen dynamischen Muster abspielt. Wenn die Inszenierung logisch ist, die Musik nicht gegen den Strich bürstet, was ich nach Tunlichkeit versuche zu vermeiden, das nicht zuzulassen, dann beflügelt eigentlich eine Inszenierung noch bei einem musikalischen Ansatz. Es wird mehr akkordiert. Wenn sie es nicht täte, muss ich als Dirigent leider dann halt mein eigenes Ding irgendwie machen. Und da würde aber auch irgendwo so ein innerer Konflikt bei mir entstehen.
Gewissermaßen das Herzstück von Passion ist das Liebespaar Ley und Louis. Ihre Beziehung ist komplex, tief und von widersprüchlichen Emotionen geprägt. Es geht um Liebe, aber auch um Sehnsucht, Macht und die Abgründe menschlicher Beziehungen. Die Musik fängt diese spannungsgeladene Dynamik ein und führt uns durch die emotionale Achterbahnfahrt, die Ley und Louis durchleben. Aber wie stehen sie zueinander? Welche inneren Kämpfe führen sie? Und was sagt eigentlich die Musik dazu?
Es gibt schon sehr, sehr viele Stellen, wo es ganz deutlich wird, dass die in einen Konflikt geraten, einen emotionalen Konflikt geraten. Das Verführerische, wenn man die Partitur ein bisschen oberflächlich einmal anschaut, könnte man den Eindruck haben, dass die sich einig sind in ihren Gefühlen von Anfang bis zum Schluss. Aber dem ist nicht so. Wenn man ein bisschen mehr gräbt, kratzt an der Partitur, dann stößt man auf sehr, sehr viele Stellen, wo die Kontroversen sein könnten. Wie de Sabin die beiden Stimmen führt, auch mit dieser Kompositionstechnik von Wiederholungen, Melismen, Verzierungen, da ist er sehr in der Barockzeit drinnen. Augenscheinlich wäre natürlich in der Verwendung dieses Barock-Cembalos. Das ist das eher das Plakative, aber das interessiert mich weniger. Das, wo er mich irgendwo in die Barockzeit, in die Zeit von Monteverdi hinführt, ist auch in den Flächen, den Klangflächen, die er setzt, gleich am Beginn tauchen wir gleich einmal so ein in eine ganz andere Welt, eine alte Welt, auch mit den oftmaligen Wortwiederholungen. Also das ist, wo er mich in diese Vergangenheit reinholt, beziehungsweise die Vergangenheit in die Jetztzeit hinüberführt. Was mich an der Komposition noch so fasziniert hat, ist nicht nur, dass man da wirklich Barock meets neue Musik, sondern dass diese Art, wie ich mir französische Musik vorstelle, mit einer ganz speziellen Farbigkeit auf dem tonalen Sektor, dass das mit moderner Musik verbunden wird. Und diese Farbigkeit eines Debussys, das kann dieser bei Gott nicht verleugnen.
Zum krönenden Abschluss sozusagen wollen wir auch Pascal du Sapin zu Wort kommen lassen, der mit Passion ein Werk geschaffen hat, das tief unter die Haut geht. Wir wollen einen Blick auf die Entstehungsgeschichte und die Idee hinter diesem Stück werfen. Wie kam es zu diesem außergewöhnlichen Werk und was hat du Sapin selbst inspiriert? Welche Gedanken und Emotionen hat in die Musik und das Libretto einfließen lassen?
At the beginning of my project, I had wondered about women's pain. I was struck by the number of photos in the press showing women crying. And I made a collection of images, as I do every time I imagine an opera. I always make photo albums that I show to the director to show him what I saw when composing. It's not necessarily a line of work that the director has to follow, but it's important for me to do it that way. It would take a long time to explain the process of passion, but at one point it was clear that I wanted to do something with a woman crying. We know that in the Christian tradition, tears are often associated with prayer. And I should add that I never had a religious education. Passion is the first thing I imagined. The beginning of this opera, it's first of all a word. It was a strong desire to write an opera that bears this title, and it is through the title that the myth of Orpheus came as a possibility to express something about passion. Passion is my sixth opera. I just finished Antigone, which is the tenth. Each of my operas had its own musical and dramaturgical characteristics. The title of those written after Passion are quite clear as to my lyrical concerns. Penthesilea, Macbeth Underworld, Il Viaggio Dante, Antigone. Concerning Orpheus, I wrote a long text for the Collège de France in 2007, which puts forward the idea that Orpheus has every interest in Eurydice dying because her pain is the narcissistic condition of her song. Orpheus, therefore, needs to cry and suffer so that he can sing. Eurydice's death is therefore idle. I also like to compare the myth of Orpheus to Lot's wife, who is transformed into a pillar of salt because she turned around in her flight to see the destruction of Sodom and Gomorrah.
Das Bindeglied zwischen der Geschichte von Orpheus und Eurydike und der biblischen Erzählung von Lots Frau aus dem ersten Buch Mose ist der Blick zurück. Ein Moment, der tiefgreifende Folgen hat. Wie Orpheus nach dem Blick zurück seine geliebte Eurydike verliert, so erstarrt Lots Frau zur Salzsäule, als sie sich auf der Flucht aus Sodom und Gomorra noch einmal rückwärts wendet. Der Blick zurück lässt sich als eine Konfrontation mit der Vergangenheit deuten, die auch unweigerlich das Verhältnis des Menschen zur Zeit thematisiert. Möglicherweise erscheint er als probates Mittel, um der Flüchtigkeit der menschlichen Existenz entgegenzuwirken. Gleichzeitig verweist er auf die Unfähigkeit, sich völlig der Zukunft zu öffnen. Orpheus und Lots Frau scheitern, weil sie ihren Verlust nicht akzeptieren können. Beide handeln aus dem Verlangen, die Zeit zu beherrschen und erkennen schließlich, dass der Mensch immer der Vergänglichkeit unterworfen ist. In Claudio Monteverdis Orfeo von 1607 ist das Scheitern der Titelfigur ein universelles menschliches Drama. Das Verlangen, die Geliebte zurückzugewinnen, kollidiert mit der Unabänderlichkeit des Schicksals. Interessanterweise bietet Monteverdi am Ende jedoch eine göttliche Lösung. Orpheus wird von seinem Vater Apollo in den Himmel erhoben, was ihm sozusagen eine spirituelle Erlösung ermöglicht. Dieses Finale hebt das tragische Scheitern zwar auf, hinterlässt aber dennoch das Gefühl, dass das irdische Scheitern unvermeidlich war. Die frühbarocke Zeit, besonders das Werk Monteverdis, ist für zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten faszinierend. Monteverdi legte großen Wert auf die emotionale Darstellung, was in seiner Verwendung des Stile Rappresentativo deutlich wird. Dieser Fokus auf den Ausdruck spezifischer Affekte, wie beispielsweise Liebe oder Trauer, bietet modernen Komponistinnen wertvolle Anregungen zur Kommunikation menschlicher Gefühle. Zudem zeichnet sich die frühbarocke Musik durch eine Experimentierfreude aus, die es ermöglicht, konventionelle Normen zu hinterfragen. Monteverdis innovative Harmonien und sein mutiger Umgang mit Dissonanzen sind Beispiele, die auch heute Komponistinnen und Komponisten inspirieren, klangliche Grenzen zu überschreiten. Aber hören Sie selbst, aus welchen Gründen sich Pascal du Sapin mit Monteverdi beschäftigt.
It's very simple. I've always loved Monteverdi. The musicological truth is that we know almost nothing about Monteverdi's orchestrations. This is why the great contemporary interpreters of this music offer their own orchestral versions, and it is very exciting to observe their differences. For example, René Jacobs or Gabriel Garrido. This makes Monteverdi's music very lively and always current. In my music, I make no distinction between electronic and instrumental. But for passion, I had my assistant, Thierry Cauduis, who handles all electronic issues in my operas, built a sort of emotion sensor. When passion was created in 2009, these sensors were stuck to the singer's skin, Barbara Hannigan and Georg Nigel, so that they could capture and transform the exhalations and breaths into a sort of very soft sound cloud, like a breath. You can hear it at the very beginning of the opera. Today, for reasons of convenience and for all the production I've had of this opera, we used the recorded samples.
Für Pascal du Sapin war es durchaus überraschend, wie Ursula Horner seine Oper Passion inszeniert hat. Ihre Interpretation brachte neue Perspektiven und unerwartete Schwerpunkte in die Geschichte ein. Du Sapin hat eine sehr klare musikalische Struktur geschaffen, aber Ursula Horner hat es geschafft, diese auf ihre eigene Weise zu deuten und ihre Erzählung mit visuellen und dramatischen Elementen zu bereichern. Auch für Du Sapin selbst war es spannend zu erfahren, dass in seinem Libretto und seiner Oper vielleicht auch ein Femizid stecken kann.
I had never thought about that, but I can understand it. When I wrote the text of Passion, I wanted to leave the end open to two contradictory interpretations. He agrees to go to her and die with her or not. That's why she says, at the end, now I know everything.
Und wenn Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun zwar noch nicht alles wissen, wie Lay am Ende von Passion, so haben Sie doch durch ganze 3 Podcast-Folgen viel über Pascal du Sapins Oper Passion und Ursula Horners Inszenierung für die Neue Oper Wien erfahren. Im Mittelpunkt stand immer die komplexe Beziehung zwischen Lay und Louis, die von Liebe, Zärtlichkeit, aber auch zunehmender physischer und psychischer Gewalt geprägt ist. Diese Dynamik wird durch das Bühnenbild von Norbert Kmehl und die Kostüme von Melanie Jane Frost noch verstärkt. Klangbeispiele erhielten Sie in allen drei Folgen aus einem Live-Mitschnitt einer semiszenischen Aufführung von Passion im tschechischen Ostrava. Dort sangen unter der musikalischen Leitung von Walter Kubera, der das Werk auch in Wien dirigieren wird, Melis Demirey als Lei, Wolfgang Resch als Louis sowie das PPCM-Vokalensemble der Kunstuniversität Graz als Lialtri, bestehend aus Beatrice Gaudencio Ramos, Laure Katharine Bayers, Justina Weidgute, Valentina Blasina, Martin Simonowski und Harald Hieronymus Hein. Besonders Melis Demirey und Wolfgang Resch berichteten auch in Interviews, was ihnen diese Rollen abverlangen und wie ihre intensive Vorbereitung auf die Rollen aussah. Eben diese Besetzung, erweitert um das Amadeus-Ensemble Wien, erleben Sie auch in der vollszenischen Fassung als österreichische Erstaufführung im Wiener Mut am 10. Oktober 2024 um 19 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen am 13., 15. sowie 17. Oktober, ebenfalls um 19 Uhr. Auf Wiederhören bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.